meine Lieben, Jessie hat mich ja gerade schon vorgestellt. Genau, nochmal, ich bin Jessie, ich darf heute hier predigen und das freut mich wirklich sehr. Genau, und ich nehme an, bevor die Predigt losging, habt ihr ja das Anspiel gesehen. Und vielleicht habt ihr das Anspiel gesehen und dachtet so, okay, irgendwie ist das gar nicht, was ich erwartet habe. Irgendwie ist das überhaupt nicht, was ich dachte, worum es heute geht, weil es ja der 100. Promise und vielleicht dachtet ihr, dass es darum geht, was wir für Erwartungen an die Zukunft von Promise haben oder was wir für Erwartungen an Gott haben können oder was auch immer euch eingefallen ist. Auf jeden Fall merkt ihr schon, dass es ganz normal ist, dass wir mit Erwartungen in eine Situation reingehen. Eigentlich ist egal, in welcher Alltagssituation wir uns befinden, wir haben immer so ein Gefühl vorher oder so eine Vorstellung davon, wie das sein wird. Genau. Und deswegen geht es heute darum, was wir für Erwartungen daran haben, was es eigentlich heißt, Christ zu sein. Also so ein bisschen darum, was wir für Erwartungen an uns selbst haben. Genau. Und bevor ich richtig mit dem Thema loslege, erzähle ich euch noch kurz ein bisschen was von mir. Ich bin Atheistin gewesen, also ich habe nicht an Gott geglaubt, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, was Christsein heißt, bis ich 14 war. Und genau, mit 14 hatte ich dann eine Freundin, die Christin war und die hat mich auch irgendwann mit zum Promise genommen, nachdem wir schon viel darüber geredet hatten. Und genau, dort habe ich die Predigt angehört und das hat mich ziemlich bewegt. Und danach habe ich gedacht, okay, krass, irgendwie gibt's Gott. Und kurz danach habe ich eine Entscheidung getroffen, dass wenn es Gott gibt, dass ich dann auch wirklich an ihn glauben will und auch wirklich meinen Glauben leben möchte. Genau. Ich bin also beim Promise Christ geworden, deswegen ist es mega, mega cool, dass ich beim 100. Promise wieder dabei sein darf. Genau, und wie ihr euch vielleicht denken könnt, dadurch, dass ich kein Christ war, ist meine Familie natürlich auch nicht christlich. Und die waren ein bisschen, naja, geschockt. Also die waren schon verwirrt davon, dass ich das auf einmal glaube. Und ich habe einen älteren Bruder und wir waren damals ja beide noch relativ jung. Und der wollte mich ein bisschen ärgern und er hat ziemlich oft, wenn ich irgendwie zu was Nein gesagt habe, ich trinke zum Beispiel auch keinen Alkohol und war damit halt auch die einzige bei mir in der Familie. Und sowas hat er gesagt, ach so, nee, du darfst das ja nicht, du bist ja Christ. Und das hat er eben auch bei Sachen gesagt, von denen ich, also ich denke schon, dass Christen Alkohol trinken dürfen. Ich denke, und er hat es halt auch bei Sachen gesagt, von denen ich genau wusste, dass das überhaupt kein Problem wäre, wenn ich das mache, wo ich halt einfach gerade keine Lust drauf hatte oder so. Und das hat mich ziemlich genervt. Genau, ihr müsst euch keine Sorgen machen, mein Bruder ist toll, ich habe den richtig lieb. Und der hat auch irgendwann damit aufgehört, das zu machen. Aber ihr merkt schon, dass selbst mein Bruder, der, ich glaube, nicht so viele Christen kennt außer mich, schon eine Vorstellung davon hatte, was es heißt, Christ zu sein. Und bei ihm war die Vorstellung halt, dass wir langweilig sind und nichts dürfen. Aber ich glaube, dass auch in uns so eine Vorstellung existiert. Und im Anspiel habt ihr ein paar Sachen gehört, nämlich dass irgendwie Leute die Erwartung haben, dass sie mehr Bibel lesen müssen oder dass sie mehr beten sollten, dass sie netter und aufmerksamer und allgemein bessere Menschen sein sollten, dass sie alle Menschen in ihrem Umfeld bekehren müssen. Genau, oder Leuten allgemein von Jesus erzählen müssen. Dass sie mehr glauben, also dass sie höhere Erwartungen haben daran, was Gott tut. Genau, das sind ziemlich viele Sachen und ich kann die meisten einfach verstehen, weil es mir auch oft so geht. Und ich möchte aber noch kurz gucken, was Erwartungen eigentlich mit uns machen. Und ich habe das Wort gerade bestimmt schon 10-mal gesagt und noch nicht richtig erklärt, was es heißt. Wahrscheinlich wisst ihr das, aber ich sage es nochmal kurz. Erwartungen sind eben Vorstellungen oder auch Wünsche, mit denen wir in Situationen oder allgemein in unser Leben reingehen. Also was, von dem wir denken, dass wir es schaffen oder erfüllen müssen oder das andere schaffen oder erfüllen müssen. Genau, und mit Erwartungen können drei Dinge passieren, zumindest sind mir drei Dinge eingefallen. Das eine ist, dass Erwartungen erfüllt werden. Ich versuche ordentlich zu schreiben, damit ihr das auch lesen könnt. Also erfüllt oder oder dass Erwartungen enttäuscht werden. Also dass sie eben nicht erfüllt werden, dass irgendwas nicht funktioniert. Oder dass man positiv überrascht wird. Also, dass es nicht so wird, wie man es sich vorgestellt hat, nicht so, wie man es erwartet hat und dachte, aber dass es eben trotzdem gut ist. Nur anders gut. Ja, und wenn wir das jetzt aufs Christsein beziehen, wenn wir gucken, was das heißt, also meistens ist es bei mir so, wenn ich meine eigenen Erwartungen erfülle, dann fühle ich mich ganz schön oberheilig. Also, genau, das ist ein Wort, das ich verwende. Und das ist ein bisschen ironisch gemeint. Also dann fühle ich mich so, als wäre ich irgendwie besser als andere. Dann fühle ich mich, als hätte ich Weisheit mit Löffeln gegessen, als hätte ich es schon voll geschafft, als wäre ich quasi Jesus eben mit auf Erden. Genau, also das ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Bei manchen Sachen ist es ja so, dass es euch... Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Mir fällt es zum Beispiel ziemlich leicht, Bibel zu lesen. Ich mache das eigentlich fast, seit ich Christ bin, relativ regelmäßig, fast jeden Tag. Genau, es gibt ein paar Ausnahmen, aber es ist was, das mir einfach nicht so schwer fällt, weil ich auch davor schon gern gelesen habe und weil ich allgemein es mag, Sachen zu wissen und Dinge zu verstehen. Und deswegen ist Lesen für mich was, wo ich Gott mega gut begegnen kann und dass ich einfach relativ oft mache. Bei solchen Sachen erfülle ich also meinen Anspruch an mich. So, oh, als Christ muss man jeden Tag Bibel lesen. Check. Mann, bin ich toll. Klopfe mir ein paar Mal auf die Schulter und fühle mich richtig gut. Und das macht aber dann auch, dass wenn andere Leute das nicht so können oder damit Probleme haben, dass ich dann immer so denke, hä? Okay, was ist jetzt dein Problem? Streng dich halt einfach mal ein bisschen an. Hab mal ein bisschen Selbstdisziplin. Genau, und dann... Ich weiß nicht, ob es euch so geht, vielleicht ist es nicht beim Bibellesen, aber bei was anderem. Ja. Das ist also, wenn man Erwartungen erfüllt, wenn man sich oberheilig fühlt, so nenne ich das zumindest. Genau, dann können wir unsere Erwartungen enttäuschen. Also sowas wie, boah, eigentlich wollte ich heute Bibel lesen, aber dann war ich den ganzen Abend auf Instagram und dann war ich zu müde und dann bin ich eingeschlafen und dann ärgert man sich am nächsten Tag. Oder, boah, ich habe gerade voll die Möglichkeit gehabt, mit der Freundin über Jesus zu reden und dann hatte ich Angst und dann habe ich es nicht gemacht. Und das geht mir zum Beispiel ziemlich oft so. Und dann fühle ich mich danach schuldig und denke, boah, ich bin voll die schlechte Christin. Ich hätte das ruhig mal machen können. So schlimm ist es doch nicht. Andere Leute können das ja auch. Genau, und ich finde, vor allem dieses andere Leute können das ja auch, ist was, das mir da immer viel so im Kopf rumschwirrt. Genau, und ihr merkt schon, auch von dem, was ich vorhin gesagt habe, die zwei, dieses Erfülltsein, die Erwartungen erfüllt haben und sie enttäuschen, das geht da Personen, die das in einer Sache haben, arbeiten da oft gegeneinander an. Also wenn deine beste Freundin auch Christ ist und sie liest jeden Tag Bibel, und du kriegst es nicht so gut hin, dann fühlst du dich wahrscheinlich noch viel schlechter, als wenn du dich nur mit dir selbst vergleichen würdest. Und vielleicht habt ihr auch schon mal so Sachen gehört in Bezug auf irgendwie so Ansprüche, die Leute an Christen haben. So, wenn du wirklich zu Jesus gehörst, wenn du wirklich den Heiligen Geist hast, wenn du wirklich, wirklich Christ bist, dann passiert das ganz automatisch. Oder du musst einfach beten, dann wird das ganz leicht. Oder du hast einfach nicht genug Selbstdisziplin, solche Sachen. Kurz als Fußnote dazu. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass man viel zu wenig Selbstdisziplin hat oder dass man nicht genug gebetet hat oder dass man nicht wirklich Christ ist. Aber dazu sage ich später noch mehr. Erstmal will ich mit euch gemeinsam gucken, was eigentlich in der Bibel dazu gesagt wird, was also Gott dazu sagt. Genau, und ich habe dazu die Bibelstelle rausgesucht. Das ist Matthäus 12, Vers 1 bis 9. Und ich lese euch das vor. Ihr könnt gerne mitlesen. Ihr könnt ja auch einfach das Video stoppen und eure Bibel holen oder das im Internet googeln oder sowas, wenn ihr wollt. Genau. Also Matthäus 12, Vers 1 bis 9. In dieser Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch Kornfelder. Seine Jünger waren hungrig. Deshalb fingen sie an, Ähren abzurupfen und die Körner zu essen. Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr denn nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren, wie er ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, die weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Oder habt ihr nie im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Damit übertreten sie die Sabbatvorschriften und werden doch nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Okay, kurz zu der Bibelstelle. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch so in den Evangelien auskennt. Ich erkläre noch mal ein bisschen was dazu. Und zwar erstmal, was ist eigentlich Sabbat? Sabbat ist so ungefähr das, was heute bei uns der Sonntag ist. Es ist im jüdischen Glauben der Samstag. Genau, und Jesus war ja Jude und war vor allem in Israel unterwegs. Und seine Jünger waren auch alle Juden. Und die Pharisäer, also die Leute, die ihn da angreifen, die dagegen das sind, was die machen, waren die Leute, die sich am besten mit dem Alten Testament auskannten, die ganz, ganz viel über den Glauben wussten und die andere Leute auch unterrichtet haben. Und der Sabbat war eben der vorgeschriebene Ruhetag. Und ich weiß nicht, wie ihr es jetzt macht. Wahrscheinlich macht ihr schon ab und zu noch am Sonntag irgendwie eure Hausaufgaben, wenn es schnell gehen muss. Oder wenn ihr das restliche Wochenende das aufgeschoben habt. Oder reist mal in eine andere Stadt. Oder sowas. Und das war damals und ist eben auch heute noch am Sabbat verboten. Man macht keine Arbeit, gar keine. Und es war eben sogar so doll, dass das Ehrenabpflücken für die Pharisäer schon als Ernten galt und das war Arbeit. Und dass man eben auch nicht zu weit laufen durfte, weil wenn man zu weit gereist ist, dann war das auch Arbeit. Also solche Sachen. Genau. Und eingeführt wurde der Sabbat aber, weil Gott eben, als er die Erde geschaffen hat, auch am siebten Tag geruht hat. Und weil er gesagt hat, es ist gut, wenn ihr Menschen am siebten Tag der Woche eine Pause macht, weil ihr Ruhe braucht, weil das gut für euch ist. Genau. Und dann kurz noch die Story, die Jesus dann als Antwort gibt, das mit David. Der war zu der Zeit auf der Flucht und hatte ein paar Begleiter dabei und ist eben in den Tempel gegangen und hat den Priester um Brote gebeten, hat ihn dabei noch angelogen und hat dann eben die Brote gekriegt, die eigentlich nur die Priester essen durften. Das war also eigentlich nicht legal. Und er hat es trotzdem gemacht und es wurde ihm auch nicht als Sünde angerechnet, weil er in einer Notsituation war. Genau, so viel zum Text und zu den Sachen, die vielleicht verwirrend waren. Ich will mich jetzt eigentlich aber auch ein paar Sachen fokussieren, nämlich darauf, was das mit diesen zwei Dingen zu tun hat, wann Erwartungen erfüllt sind und wann sie enttäuscht werden. Und ich habe vorhin ein bisschen vom Oberheiligsein erzählt und ich glaube, die Pharisäer sind der Inbegriff der Oberheiligkeit. Die wussten mega viel, die waren total leidenschaftlich dafür zu tun, was im Gesetz steht, was in der Bibel steht. Die waren meistens aus Familien, die einen ziemlich hohen Status hatten, die also nicht so arm waren und die auch ziemlich gebildet waren, waren richtig schlau. Genau. Und ich glaube, meistens, wenn wir jetzt die Bibel lesen, denken wir, boah, die Pharisäer, richtige Spießer, die sind ja anstrengend. Warum sind die so? Aber oft verwandeln wir, oder verwandle ich mich zumindest, selbst in eine Pharisäerin, wenn ich denke, dass ich irgendwas aus eigener Kraft alleine voll gut schaffen kann. Oder wenn ich denke, dass ich das besser schaffe als andere. Dass ich besser bin als andere. Aber auch, wenn ich einfach die Perspektive von anderen Leuten, also warum ihnen was schwerfällt oder warum sie was herausfordernd finden, nicht verstehen kann. Oder wenn ich mich dafür verantwortlich fühle, dass andere Leute Sachen genauso machen wie ich. Genau, dazu sage ich später noch mehr. Und das andere sind die Jünger. In der Geschichte haben die Jünger gar nicht so die Erwartung, dass sie nicht ernten dürfen, dass sie sich total an das Gesetz halten müssen, weil ihnen wahrscheinlich einfach nicht so wichtig war oder sie haben nicht drüber nachgedacht. Aber es kann sein, dass wenn Jesus nicht auf das geantwortet hätte, was die Pharisäer gesagt hätten, dass die Jünger schon ganz schön Schuldgefühle bekommen hätten und gedacht hätten, boah, jetzt habe ich das Gesetz gebrochen, bin ich jetzt ein schlechter Jude oder bin ich jetzt ein schlechter Christ, gehöre ich dann jetzt nicht mehr zu Gott oder was ist jetzt los? Genau. Und ich glaube, in dieser Position zu sein, enttäuscht zu sein, auch von sich selbst, kommt man aus zwei Gründen. Und das zeigt das nämlich auch relativ schön. Auf der einen Seite, weil man eigentlich weiß, dass es gut für einen ist. Also wenn die Jünger jetzt sagen, boah, ich finde den Sabbat richtig wichtig und ich finde es gut und ich möchte mich gern daran halten, weil ich glaube, dass Gott es aus dem Grund eingeführt hat und dass es gut für mich ist. Dann würden sie sich vielleicht schlecht fühlen, wenn sie es nicht schaffen, an dem Sabbat nicht zu arbeiten. Oder weil andere sagen, dass sie das so machen müssen. Und das ist in dem Fall so. Also die Pharisäer haben gesagt, hey, so, wie könnt ihr nur, ihr dürft überhaupt nicht ernten am Sabbat. Und dazu möchte ich euch kurz was sagen, wenn ihr nur in Gottesdienst geht, weil euch Leute zwingen, wenn ihr nur Bibel lest, weil euch das Leute gesagt haben, oder fügt auch immer ein, was euch da einfällt, wenn ihr nur so christlich lebt, weil ihr Leuten gefallen wollt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr es lasst. Es hat nichts mit Christsein zu tun, dass ihr eine Liste abhaken könnt oder irgendwelche Aufgaben erfüllt. Und ihr steht dadurch vor Gott nicht besser da und auf Dauer wird es wahrscheinlich für eure Beziehungen, also für die Leute, die das von euch erwarten, auch einfach mega anstrengend, weil ihr wahrscheinlich mit der Zeit auch einfach genervt davon sein werdet. Genau. Und jetzt sage ich euch, warum. Weil ich bin ja Christ und ich finde es auch, das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich finde es richtig, Christ zu sein, und ich finde es auch wichtig, zu beten und Menschen von Jesus zu erzählen und Bibel zu lesen und so zu leben, wie Jesus gesagt hat, dass es gut ist zu leben. Das sind Sachen, die mir alle wichtig sind, aber das ist nicht der erste Punkt. Der erste Punkt ist, dass Gott sich für euch interessiert hat, dass Gott gemerkt hat, dass Menschen nicht zu ihm kommen können, weil sie Sachen falsch machen, weil sie nicht perfekt sind, weil sie dadurch eine Art Mauer zwischen sich und Gott aufbauen. Und dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, damit er diese Mauer einreißt. Und Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, weil er dich liebt und weil er sich für dich interessiert. Und er bietet dir an, dass du einfach so, wenn du an ihn glaubst, zu Gott kommen kannst. Und da geht es nicht um eine To-Do-Liste, da geht es nicht um Gesetze, die du erfüllen musst, sondern da geht es um eine Beziehung. Jesus lädt dich ein, mit Gott, deinem Vater, deinem Schöpfer, eine Beziehung zu haben. Und wenn du dazu Ja sagst, dann bist du Christ. Nicht, wenn du dich richtig benimmst. Nicht, wenn du in der Kirche angepasst bist. Genau. Und ich glaube, das ist was, dass ich auch und dass ihr auch hören müsst, wenn ihr das schon wusstet und wenn ihr schon Christen seid. Weil diese Beziehung ist nämlich genau das, was die Pharisäer verpasst haben. Und es ist auch genau das, was ich ganz oft verpasse, wenn ich so pharisäerisch oder so oberheilig werde. Wenn ich denke, dass ich viel besser bin, dass ich Anforderungen an andere Leute und an mich selbst habe oder dass ich selber das alleine schaffen kann, dann verpasse ich, was es eigentlich heißt, Gott zu kennen. Es ist nämlich ein Unterschied dazwischen, was über Gott zu wissen und wirklich zu wissen, wer er ist. Also ihn zu kennen, persönlich zu wissen, wer Gott ist. Genau, deswegen, wenn ihr gerade merkt, dass das euch betrifft, wenn ihr gerade merkt, boah, ich fühle mich, also ich ich erfülle irgendwie meine To-Do-Listen, aber ich habe nicht mehr so eine richtige Beziehung zu Gott, dann sagt ihm das. Das ist das Einfachste, was ihr ändern könnt, weil es nur darum geht, dass ihr mit ihm darüber ins Gespräch kommt und er zeigt euch dann schon, in welchen Sachen sich vielleicht was verändern muss oder verändert vielleicht einfach eure Haltung zu dem. Genau. Und diese Beziehung ist auch das, was motiviert, dass Leute überhaupt sich an solche Sachen halten wollen. Also vielleicht bist du enttäuscht davon, dass du nicht Bibel gelesen hast oder bist du enttäuscht davon, dass du nicht im Gottesdienst warst, weil du weißt, dass es eigentlich gut für dich ist. Und das ist eigentlich eine coole Position, zu wissen, dass was Gott, dass Gott für mich will, dass das gut für mich ist. Und jetzt ist, glaube ich, vor allem das Problem, dass ich denke, hey, okay, ich weiß, dass es gut für mich ist. Ich habe eine persönliche Beziehung mit Gott. Warum ist es dann alles so kompliziert? Warum ist das so schwer? Warum kriege ich das nicht hin? Warum fällt es mir heute überhaupt nicht leicht, vor Gott zu kommen? Warum fällt es mir heute nicht leicht, Lobpreis zu machen? Oder, keine Ahnung, warum fällt es mir heute nicht leicht, zu leben, wie ich denke, dass es gut wäre? Und dazu möchte ich euch eine kleine Story aus meinem Alltag erzählen. Also ich habe gerade auf meinem Handy so ungefähr 5, vielleicht auch ein paar mehr, unbeantwortete WhatsApp-Chats. Und das sind alles Chats von Freunden von mir, die mir echt wichtig sind. Leute, die ich echt gern mag. Aber das sind Sprachnachrichten von so 2 bis 7 Minuten. Und in dem Moment, wo ich die bekommen habe, hatte ich gerade keine Zeit zu antworten. Und deswegen habe ich die als ungelesen markiert und seitdem habe ich sie ignoriert. Je länger ich warte, die zu beantworten, desto anstrengender wird es. Und desto weniger habe ich Lust zu antworten, obwohl ich weiß, dass es eigentlich eine Beziehung ist, eine Freundschaft ist zu einer Person, die mir wichtig ist und die mir was bedeutet. An der Stelle, falls jemand von euch das hört, ich glaube, nachdem ich diese Predigt aufgenommen habe, beantworte ich die Nachrichten einfach, weil ich es jetzt ganz vielen Leuten erzählt habe. Genau, auf jeden Fall ist das eine blöde Situation und ich arbeite dran. Aber so fühlt sich das manchmal auch an, wenn wir vor Gott kommen wollen. Wenn ich schon 3 Tage nicht gebetet habe und mir geht es echt schlecht und ich weiß, eigentlich würde es mir helfen, vor Gott zu kommen, dann denke ich vielleicht, boah, aber wenn ich nur vor Gott komme, weil ich was von ihm will, weil es mir gerade schlecht geht, ist ja auch total doof und dann lasse ich es. Und je länger ich warte, desto schwieriger wird es. Ihr könnt natürlich ein anderes Beispiel einfügen. Genau. Beziehungen sind eben nicht einfach, sondern manchmal kompliziert und fühlen sich manchmal nicht leicht an. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich die ganze Zeit einen Punkt ignoriert habe, nämlich den letzten, dass man positiv überrascht wird. Und ich glaube, das ist, was Gott mit uns macht. Ich glaube, positiv überrascht zu werden, ist genau, worauf wir uns eigentlich verlassen können und worauf wir vertrauen können, wenn wir in diesen 2 Situationen sind. Und zwar ist ja auch die Antwort, die Jesus den Pharisäern gibt, nicht nur, dass er Stories aus dem Alten Testament erzählt, die beweisen, dass er recht hat, sondern auch, dass er einen Satz zitiert. Und den lese ich euch nochmal vor. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, sagt er zu den Pharisäern. Er sagt, wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Und was soll es denn heißen, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer? Also erstmal vielleicht kurz dazu, woher Jesus das eigentlich zitiert. Das hat ein Prophet gesagt im Alten Testament, also jemand, der direkt von Gott gehört hat und zum Volk gesprochen. Und hat es in der Situation gesagt, wo das Volk Israel schon im Tempel die Opfer gebracht hat und so und also quasi die ganze Checkliste abgehakt hatte. Die konnten sich also schon oberheilig fühlen, weil ihre To-Do-Liste war abgehakt, aber die waren überhaupt nicht mit dem Herzen dabei. Die haben überhaupt nicht gecheckt, warum die das eigentlich machen. Die haben vergessen, dass es um Gott geht. Und die haben vor allem auch ganz, also die Leute in ihrem Umfeld, vor allem die Menschen, die arm waren und die weniger hatten, mega schlecht behandelt. Und dann ist eben dieser Prophet von Gott geschickt worden. Gott hat zu ihnen gesagt, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer. Genau, und jetzt möchte ich mit euch kurz über dieses Wort reden. Was heißt denn Barmherzigkeit? Und zwar sind die zwei Worte, die da verwendet werden im Alten und Neuen Testament, heißen auch sowas wie Freundlichkeit oder Gnade oder Liebe gegenüber einer anderen Person oder dass man einen guten Willen hat, also was Gutes vorhat mit einer anderen Person oder wohlwollend jemandem gegenüber ist. Und ich glaube, deshalb sagt Jesus das auch den Pharisäern, weil die Pharisäer den Jüngern gegenüber in dem Moment echt gar nicht wohlwollend waren. Die haben überhaupt nicht gecheckt, dass was die gerade machen ist, ihren Hunger zu stillen. Dass die einfach was essen wollten. Und haben ihnen das sozusagen auch nicht gegönnt, weil es ihnen wichtiger war, dass sie ihren perfektionistischen Anspruch erfüllen. Genau. Und was ich eigentlich noch wichtiger finde, die zweite Art, der zweite Kontext, in dem das Wort vorkommt, ist, dass das nicht was ist, was von einem Menschen zu einem anderen ist, sondern dass das was ist, was Gott uns gegenüber empfindet. Gott ist also barmherzig mit uns. Gott schaut wohlwollend auf dich. Gott liebt dich. Gott findet dich gut und freut sich über dich. Und er will nicht, dass du was tust, nur um es getan zu haben, um deine Checkliste abzuhaken, sondern er liebt es einfach, mit dir Zeit zu verbringen. Und er wünscht sich natürlich, dass das passiert, dass ihr Zeit miteinander verbringt, aber nicht, dass das eine Checklisten- und To-Do-Listen-Sache wird. Genau. Und ich glaube, dass das auch alle Sachen betrifft, die im Anspiel gesagt wurden. Also es ist bei manchen vielleicht gerade ein bisschen schwieriger, das zu übertragen, aber grundlegend ist es, glaube ich, einfach wichtig, nicht zu vergessen, dass, hey, Gott meint es gut mit mir. Und Gott freut sich in erster Linie erstmal über mich. Und es geht nicht darum, dass ich hier irgendwie besonders großartig oder besonders perfekt bin. Genau, und ich glaube, weil Gott barmherzig mit uns ist, können wir auch erst barmherzig mit anderen Leuten sein. Und eben auch diese Haltung von, hey, okay, ich meine es erstmal gut mit dir, anderen Leuten gegenüber haben. Und wir können auch barmherzig mit uns selbst sein. Also wenn ich meine eigenen Ansprüche nicht erfülle, und ich glaube, das ist was, das noch öfter vorkommt, als dass ich mich oberheilig fühle. Wenn ich meine eigenen Anforderungen nicht erfülle, dann darf ich gnädig mit mir sein. Dann darf ich sagen, okay, passiert. Gott meint es gut mit mir und das ist in Ordnung. Und ich kann es ein anderes Mal neu probieren. Genau. Wie schon gesagt, Beziehungen sind eben nicht so einfach und fühlen sich manchmal anstrengend an. Und vielleicht geht es euch auch so, dass gerade in der Situation mit Gemeinde, die online ist und Freunden, die man nicht so oft sieht, sich eure Beziehung zu Gott auch noch anstrengender anfühlt. Bei mir ist es zumindest so. Für mich fühlt sich Christsein gerade viel anstrengender an als sonst. Und das ist okay. Es muss nicht immer einfach und alles cool sein. Genau. Also nochmal zusammengefasst, was heute meine Botschaft an euch ist. Du bist kein Christ, damit du lernst, dich richtig zu benehmen. Du bist kein Christ, damit du in der Gemeinde gut angepasst bist und nicht auffällst, damit du genug Bibel liest oder damit du jede Person in deinem Umfeld bekehrst. Du bist Christ, wenn du das Geschenk angenommen hast, das Jesus dir anbietet. Und das ist ein Leben mit ihm. Und du darfst den Prozess dahin, ihm ähnlicher zu werden und ihn besser kennenzulernen, vor allem genießen. Und du darfst entspannt sein. Du darfst wissen, dass Gott es gut mit dir meint. Und du darfst wissen, dass Erwartungen nicht auf mich gerichtet gehören, sondern dass meine Erwartungen, dass deine Erwartungen am besten da aufgehoben sind, bei Gott, bei Jesus, bei dem, der es gut mit dir meint. Weil Erwartungen überall eins von den beiden machen, wenn es so persönliche Erwartungen sind. Und nur bei Gott werden sie positiv überrascht. Ich meine nicht, dass es nicht auch Alltagssituationen geben kann, die euch positiv überraschen, aber ich meine, wenn ihr eine Erwartung an euch selbst oder an eine andere Person habt, besteht immer die Chance, also ist die Person im Endeffekt trotzdem nicht perfekt. Ihr seid im Endeffekt nicht perfekt und auch eure besten Freunde, eure Familie sind im Endeffekt nicht perfekt. Nur Gott kann alle eure Erwartungen positiv überraschen. Genau. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet euch von heute was mitnehmen.